in Bezug auf Veränderungen bremsen uns manchmal, gerade auch die Handwerksunternehmen, die kleineren Betriebe, da bremsen uns die Tradition auch manchmal aus. Ja, wir haben oft die Angst, etwas von dieser Tradition zu verlieren. Ja, uns fällt halt die Anpassung etwas schwer. Und deswegen muss ich in meinen Trainings zuallererst auf die Wichtigkeit der Veränderung für das Handwerk eingehen. Und das gelingt uns halt mit der Tatsache, dass eben aus demografischer Sicht wir nicht mehr so weitermachen können wie bisher.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge von Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei uns zu Gast Mike Becker, besser bekannt als der Fachkräftebäcker. Hallo Mike, schön, dass du mit dabei bist.
Danke, Ivo. Schön, hier sein zu dürfen. Ich freue mich riesig auf dieses Gespräch.
Mike, du bist Bäcker aus Leidenschaft und hast vom Azubi über die Stationen Bäckergeselle, Abteilungsleiter und Produktionsleiter und gleichzeitig Verantwortlicher für Ausbildung und Führung wirklich alle Facetten und Stufen des Bäckerhandwerks kennengelernt. In einer Großbäckerei hast du schließlich deine Passion, deine Leidenschaft entdeckt, die Personalentwicklung und insbesondere die Mitarbeiterintegration. Du kombinierst deine Erfahrung als Bäckermeister, erfahrener Ausbilder und Personalentwickler und zeigst Bäckereien, wie sie ihre Fachkräfte selbst backen können. Kürzlich hast du zudem eine neue Weiterbildung abgeschlossen und dich zum interkulturellen Trainer zertifizieren lassen. Mike, erzähl uns etwas aus deinem Leben und was dich dazu gebracht hat, dich auf Personalentwicklung und Mitarbeiterintegration zu spezialisieren.
Ja, das sind ganz viele Facetten, die da aufeinander trafen. In Leipzig eine ganz klassische Bäckerausbildung angefangen. Ich wusste damals auch gar nicht so wirklich, ob ich überhaupt Bäcker werden wollte. Also das ist so einfach mal ins kalte Wasser ausprobiert und nach dieser Ausbildung ja relativ perspektivlos gewesen. Dann ins neue geliebte Allgäu nach Bayern in Deutschland gezogen. Und da als Junggeselle quasi meine Erfahrung als Bäcker ja, erweitert, dahingehend auch alle Abteilungen gelernt, durchgemacht und bin da in dieser Zeit eben auch auf ja, sehr interkulturelle, multikulturelle Teams gestoßen, war selber ein Teil davon und fand das damals auch schon sehr, sehr bemerkenswert. Aber mit der Zeit, während ich da jahrelang eben gearbeitet habe, hat sich bei mir so eine gewisse Unzufriedenheit breit gemacht und ja, habe mich dann auch sehr zurückgezogen und habe mich in dieser Phase ja zu mir selber gefunden, habe mich da reflektiert und habe halt eine Lösung für das ganze Dilemma gesucht und wollte endlich, naja, aufhören, so, naja, zu jammern, sagt man ja oft. Und wollte selber eine Lösung für mich selber finden und bin dann auch schließlich auf das Thema Personalentwicklung gestoßen in meiner Recherche, in meiner privaten Recherche, wo ich dann auch eben in dieser Zeit auch noch den Bäckermeistertitel gemacht habe und dann eben auch danach noch das Fernstudium zur Personalentwicklung, weil ich eben dieses ganze Thema Mitarbeitermotivation, diese Mitarbeiterentwicklung, weil ich mich selber in dieser Zeit sehr entwickelt habe, und gemerkt habe, wie viel Perspektive das für das Handwerk einfach und für die Menschen eben bietet und habe eben gemerkt, hey, wir haben hier im Handwerk oder generell in vielen Branchen ein Fachkräfteproblem, aber sehr viele motivierte Menschen, die hier als Quereinsteiger zu uns kommen, wieso das nicht einfach kombinieren? Ja, also ich habe einfach zu oft erlebt, dass die Quereinsteiger mehr oder weniger nur Helfer waren. Ja, oder sind und die Entwicklung irgendwie auf der Strecke blieb und dahingehend habe ich mich drangesetzt und mir gedacht, komm, das macht dir Spaß und kreiere eine Lösung. Und so entwickelte sich der Fachkräftebäcker.
Wunderbar, von Leipzig ins Allgäu, Personalentwicklung und eben deine Leidenschaft, die Entwicklung, beispielsweise um Bäckereifachleuten. Ich habe ja bei der Anmoderation gesagt, Mike, Bäckereien können ihre Fachkräfte selbst backen. Wobei ich diesen Ausspruch von dir aus unserem Vorgespräch aufgeschnappt habe, Fachkräfte selber backen. Wie bist du auf die Idee gekommen, Fachkräfte selber zu backen? Und wie können wir uns das vorstellen? Wie funktioniert das in der Praxis? Und warum ist dieser Ansatz so vielversprechend?
Naja, grundsätzlich, klar, ich komme aus dem Bäckerhandwerk und unterstütze natürlich Bäckereien. Dahingehend ist das natürlich aus marketingtechnischer Sicht ein sehr, sehr gut angewendetes Slogan. Aber mein Ansatz, der geht natürlich weitaus tiefer ins Innere des Unternehmens und nutzt eben effektiv Personalentwicklungsmethoden, um gerade eben die Quereinsteiger, von denen ich gerade eben berichtet habe, und auch Azubis natürlich, ja, also mein Thema ist natürlich auch die Ausbildung von Unternehmen, gemeinsam mit den Unternehmen eben zu entwickeln. Und das Innere, damit meine ich eben die Unternehmenskultur zu hinterfragen, in die richtigen Bahnen zu lenken und damit einhergehend eine Struktur der Mitarbeiterentwicklung zu schaffen.
Ich habe eine Frage an dich, Mike. Ich stelle mir vor, viele Betriebe stellen solche Quereinsteiger ein, aber nur wenige Betriebe entwickeln sie wirklich weiter. Aus deiner Erfahrung, aus deiner Beobachtung, welche Fehler werden oft bei der Integration von Quereinsteigern gemacht? Oder anders gefragt, welche konkreten Schritte empfiehlst du grundsätzlich, um Quereinsteigern erfolgreich zu integrieren und tatsächlich zu Fachkräften zu entwickeln?
Ja, grundsätzlich kann man ja sagen, wie sich dieses Hinterfragen, warum werden überhaupt Quereinsteiger ins Unternehmen geholt? Ja, grundsätzlich ist immer das erste Thema, erstmal irgendwelche Lücken zu schließen, ja. Die Fachkräfte brauchen wir an den ganz, ganz wichtigen Positionen. Ja, in der Bäckerei wäre es jetzt das Backen am Ofen oder die Teigmacherei, die Schlüsselposition schlechthin, weil da einfach das wichtigste Know-how gefragt ist. Ja, und Produktionshelfer werden halt schnell, die kann man halt schnell einarbeiten. Aber damit ist es halt nicht getan. Also ich habe es erlebt, schon zu oft, dass eben durch unklare Gespräche gleich zu Beginn, also wir reden jetzt hier gleich auch vom Onboarding, also wie kommen diese Mitarbeiter überhaupt ins Unternehmen an, gar keine Erwartungen abgefragt oder besprochen werden. Also sprich, es kommt ein Mitarbeiter, muss ja nicht mal aus einem anderen Land sein, aber wir gehen jetzt mal davon aus einem anderen Herkunftsland, das erste Mal in Deutschland, möchte einfach nur Geld verdienen, hat eine Frau vielleicht noch zu Hause und zwei Kinder mitgebracht und möchte jetzt einfach loslegen und erstmal arbeiten und Geld verdienen, ohne jetzt Vorerfahrung zu haben im Bereich Bäckerei. Ja. Und dahingehend geht es ja schon los, dass derjenige Mensch, der dann da ist in unserer Produktion, nach 1-2 Jahren sich halt einfach fragt, ja, ich bin jetzt hier nicht zu dem besten Lohnniveau quasi eingeteilt oder eingestellt, mache eigentlich das, was andere hier auch machen, ja, was hält mich jetzt noch hier? Also sprich, die Methoden sind klar, wir müssen hier Perspektiven schaffen, was erwarten wir von den Menschen und diese Lücken eben zu füllen, was brauchen wir in naher Zukunft, weil dieser Fachkräftemangel beziehungsweise die Abwanderung von Fachkräften durch Alter oder vielleicht auch Unzufriedenheit, wenn es im schlechtesten Falle so läuft, muss irgendwo aufgefangen werden. Und dahingehend können wir eben Strukturen schaffen, die eben diese Perspektive aufbauen und das gelingt uns eben mit systematischen Veränderungen im Unternehmen.
Du sagst, das Onboarding ist wichtig, Mike, sich Gedanken zu machen, welche Entwicklung zeichnet sich ab in den nächsten Jahren. Ich würde hier gern an dieser Stelle mit dir so ein Konzept aus der Schweiz einen Moment diskutieren, das bei uns INVOL heißt. INVOL steht für Integrationsvorlehre, weil wir haben ja hier ähnliche Herausforderungen auch mit dem Fachkräftemangel und gleichzeitig das Phänomen, dass Menschen mit Migrationserfahrungen in der Schweiz angekommen sind und hier Interesse haben, sich im beruflichen Kontext zu integrieren. Und diese INVOL, diese Integrationsvorlehre, ist im Prinzip ein einjähriges Programm, das Migrantinnen auf eine Berufslehre vorbereitet. Es ist eine Art Brückenangebot in der Schweiz, konzipiert für anerkannte Flüchtlinge, vorläufig aufgenommene Personen und auch spät zugewanderte Menschen aus den EU, EFTA und Drittstaaten. Und diese INVOL ist extrem praxisorientiert, weil sie eben auf eine Berufslehre vorbereitet. Und die Teilnehmenden lernen dort grundlegende Kompetenzen, die es ihnen später vereinfachen, eine qualifizierte Grundbildung abzuschließen. Und dieses Programm beinhaltet auch Sprachkompetenz, weil das ist oft die Grundlage, um sich im Arbeitsmarkt dauerhaft integrieren zu können. Und schließlich werden sie auch unterstützt, später als ausgebildete Fachkräfte tatsächlich im Arbeitsmarkt zu landen und letztendlich finanziell eigenständig unterwegs sein zu können. Kennst du aus Deutschland ein ähnliches Programm? Gibt es das dort auch? Und siehst du grundsätzlich ein Potenzial für diese dauerhafte Integration von Quereinsteigerinnen, beispielsweise bei euch in der Bäckereibranche?
Also Ivo, auch ich habe von diesem Konzept schon in der Schweiz gehört und gelesen und muss sagen, dass die Schweiz da wirklich was ganz, ganz Besonderes auf die Beine gestellt hat. Wir haben in Deutschland sowas leider so strukturiert im ganzheitlichen Sinne noch nicht. Ich denke aber, dass sich das in den nächsten Jahren sehr stark noch verändern wird. Was wir natürlich haben, sind die Fortschritte, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Also die letzten Jahre waren natürlich mit Entwicklung verbunden. Ja, wir haben natürlich auch die Förderungen, die gestellt werden für Unternehmen, was jetzt eben auch Sprachkurse angeht. Wir haben Regelungen in Bezug auf Aufenthaltsgenehmigungen oder Aufenthaltserlaubnisse, wie sich das geändert hat, dass halt die Menschen halt länger eben im Land bleiben können, ohne dass jetzt irgendwie sie Angst haben müssen, während sie auf der Arbeitssuche sind, wieder irgendwo schnell abgeschoben wird zu werden. Das wäre natürlich fatal. Und generell, betriebliche Weiterbildungen werden gefördert. Also da gibt's schon einige Maßnahmen, die gefördert werden, aber so ein strukturiertes System macht natürlich weitaus mehr Sinn, weil da ist Hand und Fuß dahinter. Wenn wir von 12 Monaten sprechen, haben wir kontinuierlich einen Prozess, der begleitet wird. Und Arbeitgeber können sich eben darauf verlassen, dass die Menschen, die zu ihnen kommen, dementsprechend vorbereitet sind mit einem gewissen Standard, der ja von der Schweiz aus dann gewissermaßen auch gesetzt ist, ein gewisses Sprachniveau vielleicht auch schon mitbringen. Und dahingehend sehe ich das auf jeden Fall als sehr, sehr lobenswert an und hat Zukunft auf jeden Fall.
Sehr schön, ja genau. Diese Abgänge der Integrationsvorlehren, die sind begehrt draußen im Arbeitsmarkt, weil die natürlich auf einer ganz anderen Flughöhe unterwegs sind. Die sind tendenziell 2, 3, 4 Jahre älter als sonst die Azubis, haben möglicherweise einen anderen Reifegrad, den sie in die Waagschale werfen können. Und ich würde gern mit dir an dieser Stelle diese Thematik Interkulturalität einen Moment vertiefen, weil nach meiner Beobachtung wird es ja immer wichtiger, mit heterogenen Teams arbeiten zu können, interkulturelle Kompetenz mitzubringen, gerade auch in Führungsaufgaben. Und das ist ja so ein Thema, wo du und ich eine Gemeinsamkeit haben, Mike. Ich leite auf LinkedIn eine Fachgruppe transkulturelle Kompetenz. Du bist dort auch Mitglied. Wir haben uns dort kennengelernt. Und ich gebe ebenfalls auch Trainings zum Thema interkulturelle Kommunikation und transkulturelle Kompetenz. Ich weiß von dir, dass du aktiv daran arbeitest, interkulturelle Kompetenz in Teams zu fördern. Und lass mich mal hier einsteigen mit der Frage, wie definierst du interkulturelle Settings? Welche Herausforderungen begegnen dir dabei, besonders im Bäckerhandwerk? Und gibt es gar konkrete Maßnahmen, die du empfiehlst, um interkulturelle Kompetenz in Teams nachhaltig zu fördern?
Also für mich ist ein interkulturelles Training, definiere ich vor allem, als ein Training, das Vorurteile erkennen lässt und Vorurteile aufbricht. Wenn wir über Integration zum Beispiel sprechen, sollten wir unsere Gedanken reflektieren und einordnen, wie wir Integration definieren, ja, oder wie wir andere Kulturen wahrnehmen. Ja, das sind die ersten Schritte, die ich am Anfang meiner zweitägigen Trainingstage zum Beispiel angehe. Wenn Menschen vor mir sitzen, die mit diesem Thema mehr oder weniger nur gesellschaftlich irgendwo was zu tun haben, aber auch nur mit ihrem Meinungsbild auseinandergesetzt sind, oder? Und ja, und da spielt eben auch die Tradition im Handwerk eine wichtige Rolle, ja, die etwas Besonderes bleiben muss und für dieses Alleinstellungsmerkmal immer da ist, ja. Also wenn ich ein Handwerk, es muss ja nicht Bäckerei sein, es muss ja, kann ja auch allgemein das Handwerk sein, dann gehe ich immer davon aus, als Konsument oder Kunde, dass da mich was Besonderes erwartet. Ja, aber in Bezug auf Veränderung bremsen uns manchmal, gerade auch die Handwerksunternehmen, die kleineren Betriebe, da bremsen uns die Tradition auch manchmal aus. Ja, wir haben oft die Angst, etwas von dieser Tradition zu verlieren. Ja, uns fällt halt die Anpassung etwas schwer. Und deswegen muss ich in meinen Trainings zuallererst auf die Wichtigkeit der Veränderung für das Handwerk eingehen. Und das gelingt uns halt mit der Tatsache, dass eben aus demografischer Sicht wir nicht mehr so weitermachen können wie bisher.
Du sprichst hier den Fachkräftemangel an und eben die Situation der Migration. Und was sind so typische herausfordernde Situationen? Wie, mit welchen Fragen gelangen da die Betriebe, die du begleitest oder unterstützt oder mit deinen Trainings auch weiterhilfst? Was sind solche konkreten Fragen?
Ja, zuallererst ist immer das Thema natürlich Sprachbarrieren überwinden, ne? Ich glaube, das ist so das, auch das größte Hemmnis überall. Überall, wo Menschen aus einem anderen Land in ein anderes Land kommen, ist die Sprache dazwischen. Ja, und die müssen wir natürlich, wenn diese Sprache oder dieses Sprachniveau nicht gegeben ist, muss man das ja für eine gewisse Zeit, bis auch Sprachkurse erstmal wirken, nochmal, da muss ich natürlich irgendwo die Zeit überbrücken, so dass sie trotzdem eben, ja, sag mal so, sich das Wissen aneignen oder diese Einarbeitung bestehen oder diese Einarbeitungszeit bestehen, um ins Unternehmen Fuß zu fassen. Dahingehend eben Struktur aufzubauen und diese Prozesse dahingehend auch vielleicht zu optimieren. Dabei helfen uns natürlich auch digitale Lösungen oder eben auch die Fragen, die auch öfters kommen, halt kulturelle Konflikte, ne? Interkulturelle Konflikte in Teams, die halt oftmals entstehen, die dann oftmals einhergehen mit einer ganz falschen Sichtweise. Aber woher sollen wir es denn auch wissen, ne, wenn wir es nie gelernt haben?
Das heißt für mich aber auch so, dass Führungskräfte im Sinne von Brückenbauer tätig sein können, vielleicht Konflikte helfen zu neutralisieren oder vielleicht sogar durch ein kluges Setting, durch eine kluge Ansprache oder mit internen Weiterbildungen ein Stück weit zu vermeiden. Gibt es so konkrete Schulungs- oder Weiterbildungsmaßnahmen, die du empfiehlst, damit interkulturelle Kompetenz im Unternehmen als Dauerthema etabliert werden kann? Und wenn wir über so Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen sprechen, machst du da einen Unterschied zwischen Weiterbildung für Führungskräfte und Weiterbildung für Mitarbeitende?
Ja, das tue ich tatsächlich. Aber nur in dem Sinne, dass ich halt sage, was ist wichtig in dieser Zusammenarbeit? Wie ist der Kontext? Ja, also ich meine, du weißt es ja sicherlich selber, du hast ja auch schon das ein oder andere Training gegeben oder moderiert, dass ich zum Beispiel in meinen Trainings mit Führungskräften gezielter mit der Globe-Studie arbeite. Also wie sehen andere Kulturen quasi Führungskräfte an oder auf was legen Sie Wert, wenn Sie mit Führungskräften zusammenarbeiten oder wie Sie Führungskräfte wahrnehmen, wie Sie Ihre Kollegen quasi wahrnehmen, wie ist das Machtgefüge zum Beispiel, wie kommunizieren wir miteinander? Ja, dann aber unabhängig jetzt auch mal von den interkulturellen Trainings gibt es natürlich noch ganz, ganz andere Maßnahmen, die man in einem Unternehmen durchführen kann. Man kann zum Beispiel auch diese interkulturellen Teams mit Teambuilding-Maßnahmen oder Team-Events einfach auch mal privat zusammenbringen. Man kann, wenn neue Mitarbeitende kommen, auch mal zu einem gemeinsamen Frühstück einladen. Man kann Team-Events einfach gestalten, wo sie sich einfach mal auch mit der Sprache auseinandersetzen. Gerade das Handwerk, das geht ja mehr auf Praxis, ja, und dann wird halt mehr gearbeitet als gesprochen. Und da helfen uns natürlich auch so Events, auch mal persönlichen Kontakt zu den Kollegen zu fassen. Konfliktmanagement, klar, es gibt natürlich auch Weiterbildungen zu Konfliktmanagement oder Kommunikationstrainings allgemein. Das ist immer wichtig zu wissen, worauf beruht die Kommunikation. Ja, indirekte, direkte Kommunikation, die ganzen Basics müssen natürlich Führungskräfte beherrschen. Ja, und dann können Sie mit diesem Wissen, können Sie dann natürlich auch gegenüber Ihren Teams vermitteln.
Mir kommt gerade so ein Beispiel in den Sinn. Ich habe hier in der Schweiz immer wieder auch mit Menschen aus Eritrea zu tun. Und seit einigen Jahren in meinen Trainings mache ich manchmal, wenn sich irgend so eine Entdeckung zeigt im Lernprozess, dies zum Thema. Und ich erinnere mich, ein Teilnehmer, es war nicht mit Bäckereifachleuten, sondern mit Pflegefachleuten. Aber dieser eritreische Teilnehmer hat einmal offengelegt, wie anstrengend das für ihn war, zu Beginn in der Schweiz anzukommen und an Weiterbildungen teilnehmen. Und ich war natürlich neugierig und habe gesagt, das war für dich anstrengend. Was genau war anstrengend? Und er sagt, ja, weißt du, ihr in der Schweiz, ihr fragt immer, was denkt ihr, was denkst du, was ist deine Meinung? Und er sagte, als ich frisch aus Eritrea hier war, ich dachte immer, die Schweizer Lehrpersonen sind so faul. Die müssen doch selber wissen, was richtig ist und was gut ist. Warum lassen sie uns die ganze Arbeit machen? Und dieser Mann ist inzwischen selber auch in der Weiterbildung. Und es ist so wunderbar, wenn ich mit ihm jetzt wieder austausche, sagt er, ich habe mich natürlich akkulturalisiert, ich habe mich natürlich stark angepasst, wie ungefähr in der Schweiz die Berufsbildung und die Weiterbildung läuft. Aber dann sagt er auch sehr stolz, aber manchmal hänge ich den Eritreer raus. Und wenn ich dann sage, wie funktioniert der Eritreer? Und dann sage ich, ja, der Eritreer ist der, der ganz klar sagt, wo es lang geht. Aber dann wechsle ich wieder auf diesen schweizerischen Modus und beteilige die Lernenden, frage sie, integriere sie. Und da habe ich gesehen, das ist jetzt so ein Mensch mit Migrationserfahrung, der beide Spielebenen beherrscht und sowohl aus seinem Kontext, Heimatland etwas mitbringt, aber dann auch weiß, wie hier diese sogenannte Mehrheitsgesellschaft aktuell unterwegs ist. Und er kann dazwischen so ein bisschen spielen mit diesen beiden Ebenen und eben sehr situativ oder adaptiv seine Leitungsfunktion, wenn er in der Weiterbildung ist, wahrnehmen. Hast du bei dir, bei deiner Arbeit auch so Beobachtungen gemacht, dass die Teilnehmenden wie so einen Reifeprozess oder eben so einen Akkulturationsprozess durchgemacht haben?
Was ich mitbekomme, das ist zuletzt, das war jetzt zuletzt das Beispiel, wir haben Auszubildende aus Vietnam und die haben auch dieses Machtgefüge noch so von ihrem Land, dass sie sich halt nur was von der Führungskraft oder von der oberen Ebene quasi sagen lassen. Und da habe ich jetzt die Erfahrung, am Anfang war es so, da haben die Kollegen, die sind es gewohnt, wenn neue Mitarbeiter kommen, die wissen noch nicht, wie es läuft, denen sagen wir in ihrer Abteilung, ah, das hast du vergessen, das solltest du vielleicht jetzt noch oder solltest du jetzt noch machen. Das gehört jetzt noch zu deiner Arbeit. Und das hat der in dem Moment gar nicht wahrgenommen. Also er hat es wahrgenommen, aber er hat es nicht ernst genommen. Also er hat es nicht umgesetzt in dieser Art und Weise, weil es für ihn quasi Kollege auf Augenhöhe war. Und erst nachdem ich ihm das gesagt habe, hat er natürlich sofort gehandelt, agiert und hat sich natürlich dann auch entschuldigt. Ich habe ihm das versucht zu erklären, dass es bei uns normal ist, eben, dass es auch im Team dann so ist, dass man auch mal den Neuen etwas sagt und man das natürlich auch macht, weil die länger da sind, haben natürlich auch eine gewisse Erfahrung und das kann man natürlich auch ernst nehmen. Und das hat sich jetzt, das habe ich gemerkt, das ging ganz schnell, dass sie sich da angepasst haben und sich dann auch im Team sehr gut integrieren konnten. Und jetzt natürlich auch auf diese erfahrenen Kollegen, etwas jüngeren Kollegen, ich rede jetzt nicht von 40, 50-Jährigen, sondern auch erst ausgelernte Junggesellen, die eben was gesagt haben. Wo dann am Anfang gar nicht so ernst genommen wurde. Da habe ich eben auch sowas gehabt.
Wunderbar, das ist ein schönes Beispiel. Und lass uns nochmal diesen Gedanken von Beginn aufgreifen, nämlich die Bäckereibranche, eine traditionsbewusste Branche. Und jetzt diese Herausforderung, auch in der Bäckereibranche braucht es deutlich mehr Innovation, um den Herausforderungen, dem Fachkräftemangel und vielleicht auch den technischen Entwicklungen begegnen zu können. Gibt es hier aus deiner Praxis so Beispiele, wo du sagen kannst, dort haben sich Tradition und Innovation versöhnt oder verbunden? Erinnerst du so ein Beispiel?
Ja, ein Beispiel würde ich jetzt vielleicht, ja, kann ich dir viele sagen. Zum Beispiel Qualitätssoftware, also es ist ein digitales Qualitätsmanagement. Zum Beispiel, wo eben die ganzen Daten aus dem Sollzustand eines Produkts, Farbe, äußeres Aussehen, Geschmack, digitalisiert aufgenommen wurde und dann, indem man eben dieses Produkt kontrolliert, quasi die Werte dann eingibt. Wie so eine Wertetabelle ist das, wo ich dann zum Beispiel innerhalb von einem Monat oder innerhalb von einem Jahr die Werte eben dann in einer Statistik dann erfassen kann und womit das dann auch, diese Software ist dann auch mit dem Intranet quasi verbunden, die zu den Kollegen führt. Also können die quasi auch die Statistik nachverfolgen. Wie hat sich unsere Qualität verbessert? Vielleicht auch etwas verschlechtert, wo müssen wir dran arbeiten, welches Produkt hat sich sehr verbessert zum Beispiel oder natürlich Onboarding hatten wir vorhin noch kurz angesprochen, da helfen uns natürlich digitale Intranet-Methoden, wo wir sagen, wie können wir unsere Daten einfach irgendwo einspeisen, die immer abrufbar sind, wo wir sagen können, hey, schau da mal rein, wenn es jetzt um eine Reinigung geht, wenn es um eine Produktions- oder einen Prozessschritt geht, schau da rein, so und so geht's. Solche Geschichten sind echt, haben viel Wert und da können wir auf jeden Fall noch anpassen und aber das benutzen schon sehr viele, muss ich sagen. Also da sind wir auch wirklich auf einem guten Weg und ja, das funktioniert auch sehr, sehr gut.
Ja. Schön, wenn wir einen Moment noch vertiefen, diese Gedanke, Führungskräfte, die vielleicht verantwortlich sind für Personalentwicklungsmaßnahmen. Und gehen wir von einem Beispiel aus, wo die Führungskräfte eben so ein Team, das interkulturell sehr divers zusammengesetzt sind. Gibt es da aus deiner Praxis, aus deiner Erfahrung so Indikatoren, die zeigen, dass so ein Team sich tatsächlich verändert hat, dass so ein Team sich entwickelt hat, dank Maßnahmen, dank einem Training, dank einer Unterstützung, die von dir oder von Führungskräften gegeben worden?
Also grundsätzlich ist so ein super Indikator, ist natürlich nach, das kann man natürlich erst nach einem Jahr oder so feststellen, mal so eine Fluktuationsquote zu messen. Ne? Wie war es vorher, wie ist es danach? Wenn ich vorher eine hohe Fluktuationsquote hatte, die jetzt aber abgesenkt wurde, ist das natürlich ein super Indikator. Das ist natürlich ein sehr nachhaltiges Projekt, was wir dann anstreben, wo jeder Meilenstein zählt, wo ich auch die Kunden auch regelmäßig dann berate und begleite auch bei jedem Meilenstein. Das muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, wird auch gut angenommen. Oder ein zweiter wichtiger Indikator ist die Qualität der Produkte. Ja, gerade im Handwerk ist für mich Qualität ein super, super Merkmal. Das klingt zwar jetzt ganz banal, aber ist ja klar, wenn ich meine Mitarbeiter nicht gut einarbeite oder integriere, hängt irgendwann mal die Qualität dann sinkt die ab, weil irgendwann kann ich diese Position nicht mehr besetzen oder habe nicht genug qualifizierte Mitarbeiter, die diese Qualität, wie ich sie einfordere, nicht mehr leisten können, weil ich irgendwo am Wissensmanagement gespart habe oder eben mir Wissen verloren gegangen ist, weil ich Mitarbeiter nicht halten konnte. Und ein dritter Indikator lässt sich natürlich in der Grundstimmung im Team erkennen, dass eben die Teams sich generell untereinander, dass die Teamatmosphäre einfach besser ist. Und das ist auch spürbar. Das ist für jeden spürbar, der einfach in die Produktion oder wo auch immer der Job ausgeübt wird, ist es sehr gut nachzuvollziehen, wie dann auch die Grundstimmung, wie viele Konflikte es noch gibt oder wie viele es nicht mehr gibt.
Und wie die Zusammenarbeit, so stelle ich mir das vor, wirklich untereinander und miteinander läuft, sodass diese Menschen, die unterwegs sind, die vielleicht nach Deutschland migriert sind und dort in der Fabrik, im Stadtteil, im Dorf und in der Gesellschaft deutlich stärker ankommen. Schönes Beispiel, das du hier erwähnst, Mike. Ich möchte von dir noch hören, wenn wir jetzt in dieser Sendereihe hier unterwegs sind, Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung, gibt es ja ganz viele Zuhörende, die sich dafür interessieren, wie sie ihre Bildungsarbeit professionalisieren können. Und ich weiß auch, weil ich immer wieder meinen Hörerinnen und Hörern den Puls fühle, dass viele sagen, ja, ich interessiere mich für Tipps und Hinweise, wie ich der Stofffülle begegnen kann oder Komplexität so bearbeiten, dass sie für die Lernenden oder Mitarbeitenden leichter greifbar wird. Gibt es bei dir das Thema didaktische Reduktion in deinen Trainings, in deiner Arbeit? Nutzt du bestimmte Instrumente oder Techniken, um komplexe Inhalte für Mitarbeitende mit wenig Vorwissen oder mit Deutsch als Zweitsprache zugänglicher zu machen?
Also natürlich bin ich kein Lehrer an sich, außer Trainer, klar. Aber wenn wir jetzt von meinem Konzept des Fachkräftebacken sprechen, dann begegnen wir oder beziehungsweise arbeiten wir natürlich sehr oft auch mit Trainee-Programmen oder Patenprogrammen und den Einarbeitungsstrukturen eben und versuchen eben da das Wissen, was wir im Unternehmen haben, so einfach wie möglich darzustellen oder weiterzugeben. Das gelingt uns natürlich, wie eben gerade schon erwähnt, mit digitalen E-Learning-Maßnahmen oder Profilen, ja, wo man flexibel darauf zugreifen kann. Oder ganz klassisch auch die Visualisierungsmethoden, wie zum Beispiel 5S-Methode. Ne? Also das ist auch ganz klassisch, wo man sagt, wo kommt etwas hin? Ja, zum Beispiel haben wir damals in der Großbäckerei, haben wir jeder Kühlung, also Aufbewahrungskühlung, das waren bis zu 12 Stück, also sehr, sehr verbreitet, das war eine Großbäckerei eben, haben wir einzelne Namen gegeben. Also die Kühlungen an sich wurden personalisiert und man mag es kaum glauben, es ist innerhalb von 2 Tagen haben die Mitarbeiter gewusst, wo was hinkommt. Fahr mal zum Beispiel die Brezel in den Georg zum Beispiel. Also es wurde halt einfach viel, es wird viel leichter aufgenommen und solche Visualisierungshilfsmittel zum Beispiel helfen extrem gut bei der Einarbeitung. Und ja, und das ganze komprimierte Wissen, was man braucht im Unternehmen. Ich komprimiere natürlich auch das Basiswissen der Bäckerei auf die individuellen Bedürfnisse des Unternehmens. Ein kleines Beispiel habe ich noch. Ich erkläre zum Beispiel auch immer gerne die Teigruhezeit und Teigtemperatur beim Teig. Ganz einfach, stell dir die Banane vor, wie sie in der Sonne liegt und immer brauner wird. ja, du kennst, erst ist sie grün und dann reift sie immer weiter und das passiert mit dem Teig eigentlich genauso. Wir versuchen, dass der Teig quasi gelb ist und dann den Endzustand beim gelben Zustand zu lassen und wir versuchen, sie möglichst nicht dunkelbraun werden zu lassen. Das ist quasi dieser enzymatische Abbau, der dann auch im Teig passiert. Und so mit solchen kleinen Mitteln spiele ich meistens, um das halt einfach ein bisschen augenscheinlicher und verständlicher zu machen.
Sehr schön. Das heißt, so Metaphern, Bilder, die eingängig sind, die auch hängen bleiben und die über kulturelle Grenzen hinweg sehr einfach aufnahmefähig angenommen werden. Mike, wenn wir einen Blick Richtung Zukunft werfen, wir haben das Thema Fachkräftemangel angesprochen, wir haben gesagt, eine gute Balance finden zwischen Tradition und Innovation und für dich bei deiner Arbeit und mit deiner interkulturellen Expertise ist sehr wichtig, ein gutes Onboarding, um eben auch Menschen mit Migrationserfahrungen im Betrieb positionieren zu können und integrieren zu können. Wenn du Richtung Zukunft schaust, was ist deine Prognose, wie stellst du dir eine zukunftsfähige Bäckereibranche vor, die Fachkräfte erfolgreich gewinnt, sie eben auch entwickelt und im Idealfall an sich binden kann?
Ja, Ivo, also ich nehme mit meiner Vision immer so zwei Dinge als maßgebliche Anker. Zum einen die aktuelle Realität, in der wir uns alle befinden, dass immer mehr Fachkräfte aus der Branche verschwinden und immer weniger nachkommen und Bäckereien sich mit meinem Konzept eben mit motivierten Quereinsteigern dafür bereit fühlen können. Das ist mein Wunsch und meine Vision, dahin zu arbeiten, Lösungen zu erarbeiten. Und zum anderen sehe ich auch die Chancen, die das Handwerk nutzen muss, um eben auch junge Menschen dafür zu begeistern, sprich Ausbildung und Unternehmenskultur attraktiver zu gestalten. Also, oder beziehungsweise eben dahingehend, ja, auch am Puls der Zeit zu sein, sage ich, ne? Nicht in der Tradition verankert sein, dass nichts anderes mehr funktioniert. Ja, eine zukunftsfähige Bäckerei verbindet den Mut, beides für sich zu gestalten und zu leben. Ja, Bäckereien haben es halt selber in der Hand.
Und wenn du jetzt einen Zauberstab bekommst und den in die Hand nimmst, an welche Sache denkst du, was würdest du berühren, was würdest du verändern, wie Unternehmen Fachkräfte gewinnen oder entwickeln oder eben bei sich behalten?
Den Zauberstab würde ich auf die inneren Zweifler, der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer legen, die dahingehend noch ein bisschen ängstlich zutage treten. Ja. Ich würde dahingehend eben ein bisschen mehr Mut zaubern, ein bisschen mehr Offenheit und dadurch würden wir schon 2-3 Schritte weiter sein.
Fantastisch, Mike. Vielen Dank für diesen Einblick in deine Arbeit und deine breite Erfahrung. Und wo können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich mit dir vernetzen? Wie können sie mit dir Kontakt aufnehmen?
Also vielen Dank erstmal, Ivo, dass ich dabei sein durfte. Es war mir eine Riesenfreude, teilnehmen zu dürfen. Und man findet mich auf www.mikebecker.info oder auf LinkedIn, meinem LinkedIn-Profil Mike Becker. Oder wer lieber auf Instagram unterwegs ist, bietet sich hier die Gelegenheit, auch dort mir unter dem @Fachkräftebacken Mike Becker zu folgen und sich auch gerne an Diskussionen zu beteiligen.
Mike, vielen Dank und ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
Das wünsche ich dir auch. Danke, Ivo.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.